Kann man von Teenagern etwas lernen? Kann man von Teenagern etwas lernen? Ich glaube ja. Aber vor, das war ein tolles Zitat eben, das möchte ich gerne nachher noch haben. Ja, das nehme ich mit. Ich bin ja teilweise in einem Alter, wo ich noch Teenager zu Hause habe. Bevor wir da in die Geschichte einsteigen des Themas heute, noch einen Brief von einer Tochter, ja, die auch so in dem Alter ist, den sie nach Hause schreibt. Sie schreibt dort: Seit ich im Internat bin, war ich, was das Briefeschreiben angeht, sehr nachlässig. Ich will euch nun auf den neuesten Stand bringen, aber bevor ihr anfangt zu lesen, nehmt euch bitte einen Stuhl. Ihr lest nicht weiter, bevor ihr euch gesetzt habt, okay? Also, es geht mir inzwischen wieder einigermaßen. Der Schädelbruch und die Gehirnerschütterung, die ich mir zugezogen hatte, als ich aus dem Fenster des Wohnheims gesprungen bin, nachdem dort kurz nach meiner Ankunft ein Feuer ausgebrochen war, sind ziemlich ausgeheilt. Ich war nur 2 Wochen im Krankenhaus und kann schon fast wieder normal sehen. Glücklicherweise hat der Tankwart an der Tankstelle das Feuer im Wohnheim und meinen Sprung aus dem Fenster gesehen und die Feuerwehr und den Krankenwagen gerufen. Er hat mich auch im Krankenhaus besucht. Und da das Wohnheim abgebrannt war und ich nicht wusste, wo ich unterkommen sollte, hat er mir netterweise angeboten, bei ihm zu wohnen. Eigentlich ist es nur ein Zimmer in einem ersten Stock, aber es ist doch recht gemütlich. Er ist ein sehr netter Junge und wir lieben uns sehr und haben vor zu heiraten. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es soll schnell gehen, damit man nicht sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mama und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch freut, bald Großeltern zu sein. So, und ich weiß, ihr werdet das Baby gern haben und ihm die gleiche Liebe und Zuneigung und Fürsorge zukommen lassen, die ihr mir als Kind gegeben habt. Ich weiß, ihr werdet ihn mit offenen Armen in unserer Familie aufnehmen. Er ist nett, wenn er auch in der Schule nicht besonders weit gekommen ist. Ich bin sicher, dass es euch nicht stören wird, dass er eine andere Hautfarbe und Religion hat als wir. Jetzt, da ich euch das Neueste mitgeteilt habe, möchte ich euch sagen, dass es im Wohnheim nicht gebrannt hat. Ich keine Gehirnerschütterung oder keinen Schädelbruch hatte, ich nicht im Krankenhaus war, nicht schwanger bin, nicht verlobt und auch keinen Freund habe. Allerdings bekomme ich eine 6 in Geschichte und eine 5 in Chemie und ich möchte, dass ihr diese Noten in der richtigen Relation seht. Eure Tochter Johanna. Ich bin sicher, diejenigen, die Kinder haben oder hatten, die vielleicht schon aus dem Haus sind, die haben hier oder da so Schnappatmung bekommen oder die Luft angehalten, wenn man sich nur in die Situation der Eltern hineinversetzt. Vermutlich ist es den Eltern von Maria, deren wir Geschichte gerade hier gesehen haben, ähnlich gegangen, als sie ihnen erzählt hat, dass sie schwanger ist. In der Zeit eine unfassbare Nachricht. Um ein wenig nachzuvollziehen, was da passiert, ist so ein bisschen Hintergrund. In einer Kultur, wo Frauen nicht besonders geachtet waren, außer als Ehefrau und Mutter, haben Marias Eltern ihr im Alter von vermutlich 13 bis 15 Jahren, deswegen Teenager, ja die Ehe mit Josef, dem Zimmermann, arrangiert. Er ist der Zimmermann des Dorfes vermutlich und eigentlich eine gute Partie und sie haben das vorher mit seinen Eltern abgesprochen und wie das eben so üblich ist in diesen Kulturkreisen. Dann haben sie die Verlobung gefeiert. Nach der Verlobung war es üblich, erstmal nochmal nach Hause zu gehen, für ein Jahr ungefähr ins Elternhaus zurückzukehren. Und dann lesen wir gerade in den Versen vorher, erscheint in dieser Zeit, wo sie noch zu Hause ist, Maria, diesem blutjungen Teenager, ein Engel, ein Bote Gottes. Und teilt ihr mit, dass sie schwanger ist. Davon hat sie vielleicht selbst noch gar nichts mitbekommen. Und dann wird berichtet, dass sie total überwältigt ist davon, durcheinander, dass sie nichts mehr braucht als jemand, der sie jetzt versteht, der verständnisvoll ist, dass sie mit jemandem über diese ganze Sache reden kann. Ihre Eltern und die Leute im Dorf sind vermutlich nicht die Richtigen dafür, die richtigen Ansprechpartner. Aber dann hört sie, dass ihre Cousine Elisabeth noch im hohen Alter als alte Dame ein Baby erwartet, was man ja als Wunder bezeichnen muss, genauso wie die Sache mit Maria. Da weiß Maria instinktiv, da muss ich hin und ihr davon berichten. Und dann macht sie sich auf diese lange Reise und besucht Elisabeth, wie es in Lukas 1, Vers 39 auch so heißt. Nicht lange danach, heißt es dort, machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias, also der Mann von Elisabeth, Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Also ganz viel Prophetie hier in diesem Text. Menschen merken etwas, was Übernatürliches passiert hier gerade. Wir können uns vorstellen, dass das für Maria wie Balsam auf ihre Seele ist, als sie diese Begrüßung hört. Elisabeths fröhliche, bestätigende, prophetische Begrüßung bei dieser Ankunft, die sie als Mutter meines Herrn bezeichnet, noch bevor Maria irgendwas erzählen kann, das muss ihr gut getan haben. Das hat ihre Fragen gestillt, hat sie beruhigt, alle Zweifel, die sie vielleicht hatte, weggewischt. Sie weiß mit einem Mal, was ihr passiert, ist wahr. Und das alles öffnet ihren Mund und sie singt Gott dieses oder spricht dieses wunderbare Lied aus, das sogenannte Magnificat, was wir gerade auch im Video gehört haben. Dieses Gebet, das aufgrund der lateinischen Übersetzung so heißt, ist eines der schönsten von vielen aufgezeichneten Gebeten in der Bibel. Ich möchte es nochmal lesen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen Generationen. Denn er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen und er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat den Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria, heißt es dann am Schluss, blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Das älteste Adventslied, das wir kennen und wie Dietrich Bonhoeffer von 1933 in London schreibt, es ist zugleich, sagt er, das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen worden ist. Da kommt nicht diese zarte, verträumte Maria rüber, wie sie manchmal in Bildern dargestellt wird, auch ein bisschen in diesem Filmclip, sondern hier ist eine hingerissene, schreibt er, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht, ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. So Bonhoeffer zu diesem Lied. Natürlich können wir es nur vermuten, aber wenn die Theologen recht haben und Historiker richtig schätzen, dann ist Maria wirklich hier ein Teenager. Ein sehr ungewöhnlicher Teenager. Als sie hier diese erhabenen Worte spricht bei ihrer Cousine Elisabeth. Sie ist ein Teenager und trotzdem reagiert sie sehr beeindruckend auf die Berufung, in die Gott sie hineinstellt. Aber wie kommt Maria, diese ungewollt Schwangere, überhaupt dazu, diesen Gott zu loben? Diesen Gott, der sie doch bei aller Freude, die auch mit ihrer Erwählung verbunden war, in eine Lage geraten lässt, die gesellschaftlich geradezu prekär ist. Marias Zukunft wird nämlich nicht rosig sein, definitiv nicht. Als unverheiratete Schwangere wird sie bestenfalls das Missfallen ihrer Familie, ihrer Verwandten, ihrer Freunde, der Gesellschaft, in der sie wohnt, ertragen müssen. Sie wird die Schande mit sich schleppen müssen, dass man ihr Ehebruch unterstellt. Und darüber hinaus muss sie damit rechnen, dass ihr enttäuschter Ehemann oder Verlobter, der quasi wie ein Ehemann schon galt, sie verlassen wird. Merken wir, was hier alles zusammenkommt bei Maria, einer Teenagerin. Ich habe mich gedacht, meine Tochter ist gerade im Alter, wie würde sie reagieren? Wie geht ein Teenager damit um? Wie kommt es, dass ein Teenager so reagiert, wie Maria das hier tut? Der Schlüssel liegt wohl im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, nur einige Verse vor unserem Gebet, wo der Engel bei ihr erscheint und der Engel ihr ankündigt, was geschehen wird. Zuerst reagiert sie total menschlich, sie ist total erschrocken, Vers 29 im ersten Kapitel, dann stellt sie eine ganz offensichtliche Frage: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, das heißt, ohne dass ich mit einem Mann geschlafen habe? Aber der Engel stellt sich ihren Fragen und erklärt ihr behutsam, was Gott mit ihr vorhat und was er mit ihrem Kind vorhat. Und aus diesen Fragen heraus kommt sie zum Staunen. Und aus ihrer Verunsicherung wird Hingabe an den Willen Gottes. In Vers 38 heißt es: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du mir gesagt hast. Das ist eine unglaubliche Reaktion. Pastor Jens Motschmann aus Bremen hat mal im Wochenmagazin Idea Spektrum von Berührungsängsten der Evangelischen mit Maria gesprochen. Von Berührungsängsten. Er schreibt, während man über viele Personen der Bibel ständig Predigten hört, Abraham, Isaak, Jakob, Mose und so weiter, Paulus, Petrus, beschränkt man sich bei Maria nur an Weihnachten so über sie zu predigen. Manchmal eine Passionsgeschichte. Aber bei Maria können wir ganz, ganz viel lernen. Und ich möchte uns einladen, drei Dinge anzuschauen, von der wir bei diesem Teenager was lernen können. Ich habe allen so einen kleinen Zettel auf den Platz gelegt. Wenn man mag, kann man da mitschreiben oder die Dinge, die man lernen kann von einem Teenager, aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. Eine ganze Reihe an Fragen, über die man nachdenken kann. Theoretisch könnte man einen ganzen Hauskreis darüber füllen, über diese Fragen nachzudenken. Die gebe ich einfach zum Nachdenken mit. Aber erstens, was können wir von einem Teenager wie Maria lernen? Erstens, Gott gehorsam gehorchen lernen. Wir können von ihr lernen, Gott zu gehorchen. Sie ist im Grunde genommen ein Beispiel an Hingabe und Gehorsam. Und ohne diese ganz bewusste Entscheidung zum Gehorsam, zur Hingabe an Gottes Willen, kann man diesen Lobgesang, den sie hier quasi formuliert, überhaupt nicht verstehen. Sie weiß, dass der Gott Israels ein lebendiger, erfahrbarer Gott ist. Ein Gott, der stark ist und zwar jahrhundertelang in der Geschichte das gezeigt hat. Und wenn man diesen Gott kennengelernt hat, auch wenn man ihn nur aus den Erzählungen aus der Synagoge oder aus der Familie kennengelernt hat, dann gibt es, und das ist Maria scheinbar klar, nur eine Konsequenz, wenn er einen persönlich anspricht: Ehrfurcht und Vertrauen und Hingabe. Wie sagt das mal jemand? Wer Gott fürchtet, wird vor nichts anderem und niemandem anderen mehr Angst haben. Wer Gott fürchtet, wird vor nichts anderem und niemand anderem mehr Angst haben. Und dieses Loblied, das ja eine unglaubliche Ehrerbietung Gott gegenüber ausdrückt, befreit sie von ihren Ängsten. Was wird meine Familie sagen? Wie werden die Leute im Dorf reagieren? Werde ich das überhaupt überleben? Es war ganz üblich, dass man auch jemand, der ungewollt schwanger ist, also nicht in den Regeln quasi schwanger wird, einer geschützten Ehe, dass man Lynchjustiz vollzog, jemanden mal steinigte, mal kurz. Das ist eine ganz, ganz berechtigte Angst hier. Aber das scheint hier verflogen zu sein durch die Ausrichtung auf Gott. Ihr absolutes Vertrauen in Gottes Größe als ihre Angst und ihre Scham. Sie wird es nicht vermeiden können, dass man hinter ihrem Rücken tuschelt oder über sie klatscht und tratscht, dass man über sie Gerüchte in die Welt setzt, vielleicht am Dorfbrunnen verschämt den Kopf senkt, wenn sie kommt. Aber für sie scheint alles nachrangig zu sein gegenüber dieser Ehre und Verpflichtung, den sie vor Gott bekommen hat. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, sagte hier. Und gerade dadurch wird sie zu einem Teil von Gottes Geschichte, der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit dieser Welt. Und deswegen sagt sie hier, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, alle Generationen. Ihre Situation ist so ähnlich wie bei vielen Männern und Frauen, die wir aus der Bibel so kennenlernen. Die haben auch manchmal Schwierigkeiten erlebt, sind in Unehre geraten, in Krisen. Aber wenn sie von Gott zu einer besonderen Aufgabe berufen werden, ist das alles plötzlich nebensächlich. Menschlich gesehen ist die Ausgangslage ganz schlecht. Aber am Vertrauen auf den lebendigen Gott und Gehorsam auf diesen Gott kann sie das aushalten. Und deswegen können wir von dieser Teenagerin etwas lernen. Wir können von ihr lernen, dass völlige Hingabe an Gott unsere angemessene Antwort ist auf das, was er getan hat. Maria hat Gott alles hingegeben, ihren Körper, ihre Zukunft, ihr Ansehen, die Liebe ihres Verlobten, alles hat sie hingegeben für Gott. Und das ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, in irgendeiner Weise, auch wenn es ganz klein und banal scheint, dann dürfen wir ihm vertrauen, auf ihn zugehen und ihm sagen, hier bin ich, hier ist dein Diener, hier ist deine Magd. Und das führt dann wie bei Maria, und das ist der zweite Gedanke, den wir hier lernen können, wir können über ein staunend ihn anbeten. Das können wir bei Maria lernen. Maria staunt hier darüber, dass Gott so völlig anders ist. Und das wird nirgendwo so deutlich wie in der Geschichte von Israel, die sie hier gerade rezitiert in ihrem Lied erwähnt. Und ihre Geschichte passt da so gut rein. Ja? Denn immer wieder handelt Gott anders, als man erwarten würde. Zum Beispiel erwählt Gott Israel nicht, weil es ein besonderes, mächtiges Volk ist, sondern er betont das immer wieder. Ihr seid das kleinste, unbedeutendste Volk gewesen auf diesem Erdball. Deswegen habe ich euch genommen. Erwählt. Und er erwählt Mose, einen Sohn von Sklaven, und macht ihn zum Retter seines Volkes. Er erwählt einen Gideon, den letzten im kleinsten Stamm Israels, das betont er ihm noch, um ihn zu benutzen, dass er aus der Knechtschaft von einem anderen Volk, der Unterdrückung eines Nachbarstammes, befreit. Oder er erwählt einen Samuel, als er noch ein kleiner Junge ist, und macht ihn zu einem bedeutenden Propheten, einem der bedeutendsten Propheten im Alten Testament. Und er erwählt einen David, den jüngsten von 8 Söhnen, und macht ihn zum König Israels, Nachfolger von Saul. Und Maria staunt in diesem Lied hier, dass Gott so ist. Und sie preist Gott dafür. Und dieses Wort preisen ist ganz interessant. Es hat eine interessante Bedeutung. Es meint anschwellen, größer werden. Für die Musiker unter uns, Crescendo trifft das Ganze. Es wird lauter, die Musik. Und sie drückt damit aus, dass Gott in ihrem Verständnis größer und größer werden soll, lauter, bedeutender in ihrem Leben. Und je mehr sie über ihn, über das, was er tut, so nachdenkt, desto größer wird er, wie bei einem Crescendo, wie gesagt. Man spielt, es wird immer lauter und lauter und lauter und bedeutender. Es ist interessant auch, wenn man sich dieses Gebet anguckt. 9-mal gebraucht sie das Wort er. Oder 6-mal diesen Ausdruck sein. Er ist nicht der Herr, sondern mein Herr. Sie spricht ihn als ihren Herrn, als ihren Gott, als ihren Erlöser an. Wissen wir, wenn wir über Gott so nachdenken und über ihn staunen, wenn unsere Begeisterung über ihn dadurch wächst, dann bleibt da kein Raum mehr für Selbstmitleid oder für Sorgen. Dann gibt es so diesen alten Spruch, den kann ich noch als Kind, ich weiß nicht, ob jemand von den Älteren von uns den noch kennt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Aber es passt genau. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Je mehr ich Gott in meinen Gedanken Platz gebe, und das macht Maria hier, desto mehr weichen diese Sorgen. Und sie tut das hier. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Herr hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Bei Maria lernen wir, dass man Gott anbeten kann, auch wenn es keine Veränderung gibt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Sie ist immer noch das Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Aus einem unbedeutenden Dorf, Nazareth. Immer noch regieren die Römer als Besatzungsmacht. Mit eiserner Faust. Sie knechten immer noch das Volk mit den ungerechten Steuern. Noch immer leben die Wohlhabenden auf Kosten der Armen. Maria betet Gott an mit einer Sicht, einer Vision von Gott, dass er jemand ist, der die Gesellschaft verändern kann und verändern wird, alles auf den Kopf stellen wird. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Er erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Mit anderen Worten, Gott verändert die menschlichen Maßstäbe. Die stolzen Arroganten werden verstoßen. Die Demütigen werden von Gott angenommen. Die Schwachen können mit Gott stark sein. Die angeblich Starken werden eingeladen, ja aufgefordert, demütig ihre Schwäche zuzugeben. Und bei Gott wirkliche Stärke zu bekommen. Und das erfährt Maria gerade an sich selbst. Dieser Teenager. An ihrem eigenen Leib. Gott wird wunderbare, unglaubliche Dinge tun. So unglaublich, dass man Jahrhunderte später das immer noch bezweifelt, dass das passiert ist. Und in Kabarets wird das teilweise gesagt. Und wenn man jetzt auf der Straße jemand fragt, das ist doch ein Witz mit der Jungfrauengeburt. So können nur Leute reden, die kein Verständnis haben von der Größe Gottes, der alles über Bord werfen kann. Also mein Gott ist größer. Ich glaube, dass dieser Gott Übernatürliches tun kann. Wo ist das Problem für einen Gott, der dieses Universum geschaffen hat? Es zeigt einfach, dass da kein Verständnis von Gott ist. Das ist klar, dann ist das alles undenkbar. Wenn sich mein Verstand, meine Natur manchmal auflehnen, genau da liebt es Gott, da zu sein. Das ärgert unsere Frömmigkeit, unsere Natur. Aber Gott kann es und er will es. Und genau dieses Wunder passiert hier bei Maria. Für Gott ist deine und meine Niedrigkeit kein Problem. Das können wir von Maria lernen. Er will mittendrin sein in deiner und meiner Schwachheit, egal was es gerade ist. Er will dich erwählen zu einem Werkzeug, wie er es bei Maria tut. Er will dort seine Wunder tun in deinem Leben, wo du es am wenigsten erwartest. Denn Gott scheint das Verlorene, das Unbeachtete, das Unansehnliche, das Ausgestoßene, das Schwache, das Zerbrochene, er scheint es zu lieben. Das hat er unzählige Male in der Geschichte bewiesen. Wo Menschen sagen, verloren, sagt Gott, gefunden. Wo Menschen sagen, gerichtet, sagt er, gerettet. wo Menschen sagen, nein, auf keinen Fall, sagt Gott ja, auf jeden Fall. Wo wir vielleicht an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir uns vor anderen und vor Gott schämen, wenn wir meinen, sogar Gott müsste sich vor uns schämen, nimmt er uns an mit offenen Armen. Er will uns so nah sein wie nie zuvor vielleicht. Er will da genau in unser Leben einbrechen. Gott ist so anders, als wir das in dieser Welt vermittelt bekommen. Er will, dass sein Plan sich auch in deinem und meinem Leben verwirklicht. Er will mitten in unser Leben kommen, mitten in unser Haus, in unsere Ferien, in unsere Arbeit und in das Herz unseres Lebens. Da möchte er rein, mittendrin sein. Er will das Zentrum unseres Lebens sein. Und das ist es, was Maria hier begreift und was wir von ihr lernen können. Und den dritten Gedanken, den wir von ihr lernen können. Wir können von ihr lernen, Gottes Erlösung zu erwarten. Interessant ist, niemand weiß besser als Maria, was es heißt, Advent zu feiern, auf Christus zu warten. Sie wartet ja auf ihn ganz anders, als irgendein Mensch in dieser Welt jemals gewartet hat. Sie erwartet ihn als seine Mutter. Das ist schon krass, oder? Sicher ist Maria eine bedeutsame Person. Sie hat ein unglaubliches Vertrauen auf Gott, das haben wir gerade unterstrichen. Sie ist beeindruckend gehorsam gewesen. Ihre Begeisterung über Gott ist geradezu ansteckend. Und doch braucht Maria einen Erlöser. Die römisch-katholischen Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von Marias unbefleckter Empfängnis. Ich habe immer gedacht, sie meinen die Geburt Christi damit. Aber sie reden von der Geburt von Maria. Maria soll sündlos geboren und auch sündlos geblieben sein. Bei allem Respekt für die katholische Lehre, was hier rüberkommt, auch Maria braucht einen Erlöser. In diesem Gebet, das ja bei jedem Rosenkranz auch mitgebetet wird, sagt sie nicht, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, den Retter. Nein, hier heißt es, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter oder meinen Erlöser. Sündlose Menschen brauchen keinen Erlöser. Maria sieht das offensichtlich anders. Und das erkennt sie in Erwartung auf den Erlöser, ihren Erlöser, den Erlöser der Welt. Das erkennt sie hier. Ist das nicht göttliche Ironie? Sie bringt den zur Welt, der sie geschaffen hat. Schon da kommt der Gedanke, kommt die Logik nicht mehr mit, ne? In Johannes 1, Vers 3 heißt es nämlich über Jesus Christus, durch ihn Christus ist alles geschaffen worden, nichts ist geworden, was nicht durch ihn gemacht wurde. Und den bringt sie jetzt zur Welt. Da kommt Gott. Und wie sagt Paulus, er ist Fleisch geworden. Der lebendige Gott kommt ganz klein. Das ist anders als in der griechischen Mythologie, wo die Götter vom Olymp runterkamen oder von irgendeinem Berg und dann sich ausbreiteten und ihr Unwesen trieben. Nein, Gott wird Mensch in einer Samenzelle und wächst heran 9 Monate wie jeder andere Mensch und wird dann als Baby geboren und muss jahrelang erstmal erwachsen werden. So hat sich Gott das gedacht. Irgendwie hat Gott alle Zeit der Welt, hat man den Eindruck, das durchzuführen. Wir werden gleich das Lied von Mark Lowry hören, Mary, did you know, oder Maria, wusstest du? Und da heißt es in dem Lied, Maria, wusstest du, dass dein Junge eines Tages auf dem Wasser gehen wird? Maria, wusstest du, dass dein Sohn eines Tages unsere Söhne und Töchter retten wird? Wusstest du, dass dein Sohn dich erneuern wird? Und dass das Kind, das du gebären wirst, dich erlösen wird? Maria, wusstest du, dass dein Sohn dem Blinden das Augenlicht schenken wird? Mit seinem Arm den Sturm stillen wird? Weißt du, dass du, wenn du ihn küsst, das Angesicht Gottes küsst? Nee, wusste sie natürlich nicht. Aber sie ahnte irgendwas, dass hier was Übernatürliches passiert. Sie wusste das noch nicht, aber in ihrem Herzen war das schon verankert. Und das ist genau das Staunen im Advent, das, was hier passiert, was Maria hier ausdrückt. Das Wunder, das im Stall in Bethlehem passiert. Du und ich, wir werden das nie begreifen. Da ist Gott Mensch geworden, Fleisch geworden. Wie sollen wir das erklären? Wir können nur staunen darüber. Er hat ein schlichtes Mädchen erwählt, daran beteiligt zu sein. Das ist doch absolut unlogisch. Das gibt es in keiner Religion. Das hätte sich kein Mensch ausgedacht. Und deswegen heißt Advent für dich und mich im tiefsten Sinn, genauso bereit zu sein wie Maria, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Genauso gebrauchen zu lassen, wie Maria das tut. Gegrüßet seist du Maria, uns so ansprechen zu lassen. Gegrüßet seist du Matthias. Gegrüßet seist du Benjamin. Auch in deinem Herzen will ich Fleisch werden. Gegrüßet seist du Jochen. Ich will dich und alles, was du hast, gebrauchen. So ganz persönlich ansprechen zu lassen. Gegrüßet seist du Maria. Du bist gesegnet, der Herr ist mit dir. Das spricht uns Gott zu im Advent. Er ergreift die Initiative und lädt dich und mich ein. Und Maria antwortet darauf, ich bin die Magd des Herrn, möge das geschehen, was du gesagt hast. Und genauso erwartet Gott auf seine Einladung, in unser Leben zu kommen, wieder neu vielleicht, genau diese Antwort. Ja, hier ist dein Knecht, hier ist deine Magd. Mach mit mir, was du willst, nach dem Motto. Und nach ihrer Verlobung kehrt sie, wie es damals üblich war, für ein Jahr ins Elternhaus dann zurück und hier nach Hause. Und scheinbar ist die Angst verflogen, vor allem Negativen, was kommen kann, weil sie Gott begegnet ist in der ganzen Geschichte. Und das macht den Unterschied. Wenn ich mit Gott rechne, wenn ich Gott fürchte im positivsten Sinne, werde ich vor nichts und niemandem anderen mehr Angst haben. Und genau so können wir von Maria genau das lernen. Lasst uns jetzt auf dieses Lied hören, das ich angekündigt habe. Maria, wusstest du?